Augsburg, meine Stadt.
Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeine. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Ich will ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Meinen heutigen Gast kennt ihr bestimmt von Instagram oder YouTube. Herzlich willkommen, Lisa Sophie Laurent.
Hallo, schön, dass ich heute da sein darf.
Freut mich auch sehr. Wir sind uns leider nur per Laptop zugeschaltet, aber auch das ist schön. Lisa, du bist Influencerin und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an dieses Wort denke, dann denke ich so an perfekte Bilder, Sonnenschein, epische Musik. Du nutzt aber deine Reichweite ganz anders. Du sprichst über mentale Gesundheit, über veganes Leben, über Politik. Und du filmst zum Beispiel solche Selbstexperimente wie 24 Stunden nichts tun. Um da gleich zu bleiben, ich fand das Video sehr unterhaltsam. Ich habe es gesehen, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht. Sag doch mal, was tut man denn, wenn man 24 Stunden lang nichts tut?
Ja, das klingt erstmal ganz schön simpel, ne? Einfach gar nichts zu machen, sich nichts vorzunehmen. Aber ich habe das mal getestet, so im Rahmen meiner Selbstexperimente-Reihe auf YouTube und habe mir einfach mal angeguckt, wie ist das denn, wenn ich wirklich 24 Stunden lang so gar keinen Input habe? Also wenn ich auch keine Ablenkung habe, sondern wirklich einfach nur in einem Raum sitze, so alleine mit mir und meinen Gedanken, weil man sich immer denkt, so ja, ach, natürlich schaffe ich das, ich bin ja nicht so abhängig von Social Media oder von anderen Reizen von außen. Und wenn man dann wirklich da mal so sitzt und die eine Stunde nach der anderen vergeht und man jetzt nicht mal eine Ablenkung hat, wie irgendwie spazieren zu gehen, aus dem Fenster zu gucken und Dinge zu beobachten, sondern wirklich nur so die Wand anguckt, dann fällt einem da doch ganz schön schnell die Decke auf den Kopf.
War dir jemals so langweilig wie in diesen 24 Stunden?
Vielleicht würde mein Kindheits-Ich sagen, so ja, an dem einen oder anderen Sonntag bestimmt. Aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr schwer zu schlagen.
Lisa, wir sprechen heute über dich und deinen Lebensweg. Du machst ja eine ganze Menge. Du bist Autorin, Moderatorin, Journalistin, hast 3 Bücher schon geschrieben und erreichst hunderttausende Menschen auf Social Media. Ich glaube, bei dir müssen wir ganz vorne anfangen, in Augsburg, deiner Heimatstadt, weil die, glaube ich, ganz entscheidend war auch für deinen Lebensweg, wie mir das so scheint. Du bist in Augsburg aufgewachsen, richtig?
Genau, ich bin in Augsburg geboren und aufgewachsen und wie du gerade schon gesagt hast, ist das auch sehr entscheidend für alles, was so die berufliche Laufbahn angeht und einfach so generell meine Interessen. Also ich glaube, das hat schon ganz früh angefangen mit den Interessen an Medien. Ich habe früher viele Jahre lang ehrenamtlich in einer Bücherei gearbeitet, habe da immer schon so ein ganz großes Interesse an Büchern gehabt und daran vielleicht irgendwann auch mal selber zu schreiben. Das war da noch so der große unrealistische Traum. Und auf der journalistischen Ebene habe ich tatsächlich auch bei der Augsburger Allgemeinen angefangen. Damals mit 14 oder 15 bei der Klartextseite da die ersten Artikel zu schreiben. Und das fand ich auch einen richtig tollen Einstieg und finde ich nach wie vor ein richtig gutes Angebot. Ich gucke da immer noch sehr, sehr gerne auch jetzt noch vorbei.
Das ist doch sehr schön. Ich habe mich natürlich gut vorbereitet bei dir. Also du machst wirklich jede Menge und es ist schwierig, den Überblick zu behalten. Du hast aber in einem Video erzählt, dass du auch viele negative Erinnerungen an die Zeit in Augsburg, an deine Kindheit, an deine Jugend hast. Willst du mal erzählen, was es damit auf sich hat?
Ich glaube jetzt rückblickend aus der Perspektive, ich bin jetzt vor 2 Jahren wieder zurückgezogen. Ich lebe jetzt in München mittlerweile, nachdem ich 10 Jahre lang in zuerst NRW und dann in Berlin gewohnt habe. Und jetzt, wo ich wieder zurückgekommen bin, glaube ich, rücken manche Sachen auch ein bisschen in eine andere Perspektive. Aber gerade als ich aufgewachsen bin, habe ich viele Sachen dann doch sehr als einschränkend empfunden. Vielleicht das ein oder andere Denkmuster auch als ein bisschen konservativ. Ich bin auch sehr nah am einem kirchlichen Kontext aufgewachsen und habe dementsprechend auch viel mitbekommen, was vielleicht mit Queerfeindlichkeit zu tun hatte, mit Ausgrenzung von Menschen, die anders sind als das, was als normal angesehen wurde. Und das sind Sachen gerade eben dann, wenn man vielleicht auch ja, selbst nicht ganz dem klassischen Bild entspricht, wenn man irgendwie, so wie ich, ab einem gewissen Punkt vielleicht andere Interessen entwickelt, ist das natürlich ein Punkt, wo man sich so ein bisschen außen vor fühlt. Und das ist, glaube ich, bei mir einfach Erfahrungen, die ich damals gemacht habe, die dann sehr auch so ein bisschen übertragen wurden auf, ja, den ganzen Ort, was natürlich nicht stimmt, aber gerade so in der Kindheit, in der Jugend, im Aufwachsen ist das ja die ganze Welt, die man kennt. Und die Menschen, mit denen man aufwächst, die prägen einen ja sehr. Und jetzt, ja, mit dem Wiederzurückkommen habe ich eher die Erfahrung gemacht, dass ich negative Erinnerungen von damals jetzt eher mit was Positivem überschreibe. Ich habe sehr viele schöne Erinnerungen jetzt sammeln dürfen in den letzten 2 Jahren wieder in München, in Augsburg, generell in Bayern. Und ja, habe da jetzt eine deutlich positivere Einstellung wieder dazu.
Finde ich einen schönen Gedanken mit Erinnerung überschreiben. Da kommen wir, glaube ich, später auch noch dazu. In Augsburg, da hast du ja schon mit YouTube angefangen, glaube ich. Du hast ja auch kurz erwähnt, dass du bei der Zeitung, bei unserer Zeitung schon gearbeitet hast. Aber auch mit ausschlaggebend, diese Zeit bei der Zeitung, dass du mit YouTube angefangen hast, oder?
Ja, absolut. Also mich hat das sehr ermutigt, einfach selber auszuprobieren, selber Medieninhalte zu produzieren. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals noch so das Gefühl hatte, also gerade dadurch, dass Social Media noch nicht so das große Thema war, dass wenn man gerade als junger Mensch gerne selbst Medien machen möchte, dann ist das eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit, weil man braucht irgendwie eine große Produktionsfirma, man braucht teure Technik, viel Geld und Kameraleute und Tonleute und so weiter. Und das war für mich dann mit YouTube damals eine Möglichkeit, zum ersten Mal zu merken, ach guck, das geht auf einer kleineren Ebene, geht das auch selbst. Also ich kann mich da einfach ausprobieren. Das war so eine kleine Spielwiese. Ich habe da begonnen mit so kleinen Kurzfilmen oder auch so ein bisschen, ja, tagesaktuellen politischen Kommentaren sozusagen. Also vieles hat sich auch ein bisschen überschnitten mit den Inhalten, die ich auch für die Zeitung geschrieben habe. Also da gab es zum Beispiel damals tatsächlich mein erstes Selbstexperiment, habe ich für die Augsburger Allgemeine geschrieben. Da war ich glaube, 2 Tage lang habe ich im Garten gelebt oder so. Also es geht tatsächlich in eine Richtung von diesem Alleine-Sein-Experiment oder alleine in einem Raum-Sein-Experiment. Genau, da habe ich dann darüber berichtet. Genau, und vieles ging vielleicht so in eine Richtung wie eine Glosse oder ein Kommentar, den man schreibt. Und da habe ich quasi das, was ich bei der Zeitung gelernt habe, so ein bisschen übertragen und mir gedacht, okay, wie kann ich da jetzt ein Video draus machen?
Ich habe einen TED-Talk von dir angeschaut, auf Englisch, also echt gut gesprochen. Das waren, glaube ich, 20 Minuten und Respekt, da dürfen ja wirklich nur die ganz Wichtigen hin. Und da hast du auch erzählt, dass dir die Zeitung teilweise ein bisschen zu wenig war, weil du Kaninchenzüchtertermine hattest, aber eigentlich gern mit dem Bürgermeister gesprochen hättest. War das so, oder?
Ja, ich glaube, das ist natürlich jetzt auch rückblickend nachvollziehbar, dass man als 15-, 16-Jährige jetzt natürlich nicht dieselben Aufgaben bekommt wie als ausgebildete, erwachsene Journalistin. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen das Gefühl gewesen als Teenager, dass ich mir mehr so politische Partizipation gewünscht hätte. Und vielleicht, wenn ich jetzt eher einen Weg gegangen wäre und mich zum Beispiel auf einer Parteiebene engagiert hätte oder irgendwo in beispielsweise einem Umweltschutzverband oder was Ähnlichem, dann hätte ich die Erfahrung vielleicht auch eher gemacht. Ja, aber damals war es auf jeden Fall so, okay, ich starte jetzt hier auf jeden Fall auf der kleinen Ebene und ich kann noch nicht so viel bewegen, wie ich eigentlich gerne würde. Das hat sich jetzt mit der Zeit geändert.
Woher kam der Antrieb bei dir? Wie kannst du dir das erklären? Weil wenn ich an mich denke als Jugendlicher und als Schüler, da hatte ich, glaube ich, alles im Kopf, aber nicht irgendwie Politik oder gesellschaftspolitische Themen. Wie erklärst du dir, dass dich das so stark interessiert hat damals schon?
So genau kann ich das ehrlich gesagt auch nicht festmachen. Ich glaube, ich habe einfach immer schon so ein ganz starkes Gerechtigkeitsempfinden gehabt. Ich glaube, das ist eine große Basis einfach für viel politisches Interesse. Und ich hatte auch in der Schulzeit einfach Lehrkräfte, die da wirklich teils sehr engagiert waren. Vor allem dann in der Oberstufe auch eine Oberstufenkoordinatorin, weiß ich noch damals, die uns dann extra ein Abo für den Spiegel zum Beispiel gegeben hat. Das lag dann immer bei uns im Kollegstufenzimmer und die uns so sehr motiviert hat und gesagt hat, so der Unterricht kann einfach nur ein gewisses Maß abdecken. Wir haben irgendwie vielleicht 1 Stunde Politik in der Woche und da kommen wir gar nicht so richtig dazu, viel über Tagesaktuelles zu sprechen. Ich gebe euch hier aber Möglichkeiten an die Hand, dass ihr euch weiterbilden könnt. Und ich habe da dann einfach gemerkt, hey, das sind irgendwie Themen, das interessiert mich. Und durch diese Förderung, ich glaube, das ist häufig dann ganz wichtig, dass einen irgendwie jemand motiviert oder so ein bisschen an die Hand nimmt, ist das dann einfach, ja, ein Thema gewesen, was mich sehr beschäftigt hat.
Wir bleiben noch kurz in Augsburg, bevor es dann nach Nordrhein-Westfalen und dann nach Berlin noch weitergeht. Und ich hoffe, mir gelingt der Übergang zum Thema Angststörungen. Und zwar ist das ein kurzer Sprung in deine Biografie jetzt. Du gehst ja sehr offen damit um, dass du lange unter einer Angststörung gelitten hast. War das auch schon was sich ausgeprägt hat in der Zeit in Augsburg?
Ja, also das ist ja häufig so bei Angststörungen oder generell ja, diversen psychischen Erkrankungen, dass man gar nicht so wirklich festmachen kann, okay, das ist dieser gezielte Zeitraum, sondern ich glaube, das ist eigentlich mein ganzes Leben lang schon ein Thema gewesen und hat sich einfach in der Teenagerzeit dann so das erste Mal besonders ausgeprägt gezeigt, dass ich Panikattacken hatte, wenn es darum ging, vielleicht auch einfach nur allein in die Schule zu gehen, ein Referat zu halten, einfach solche Situationen. Ich weiß noch, dass ich damals zum Beispiel auch nicht zum Abschlussball von meinem Tanzkurs gehen konnte, weil das eben die Phase war, wo die Panikattacken zum ersten Mal richtig stark waren. Und was halt leider auch noch ein Zeitraum war, also ich bin jetzt 29, war damals so 15, 16. Und zu dem Zeitraum war dieses ganze Thema einfach vor allem auch in meiner Generation noch sehr tabuisiert. Also ich hätte gar nicht das Verständnis dafür gehabt, was eigentlich mit mir los ist. Während ich jetzt heutzutage das Gefühl habe, junge Menschen wissen viel mehr Bescheid über die Begrifflichkeiten oder können viel eher einordnen, was da mit ihnen los ist. Und bei mir war einfach damals das Thema, dass auch meine Eltern natürlich versucht haben, mir irgendwie zu helfen, aber niemand wirklich einordnen konnte, was ist das denn jetzt, was hier eigentlich mit ihr los ist. Sie hat irgendwie Angst, aber es sind auch so körperliche Symptome, dass das dann irgendwie erstmal alles überprüft wurde. So, hey, ist vielleicht irgendwas, du hast ständig Bauchschmerzen, hast du vielleicht da irgendwie ein medizinisches Problem oder ein körperliches Problem? Und irgendwann hat sich dann rausgestellt, nee, das ist eben diese Angststörung. Und ich hatte damals wirklich, zum Glück eine sehr, sehr gute und fähige Therapeutin, die, ja, mit der zusammen ich das dann angegangen bin.
Und jetzt kannst du sagen, dass du frei von dieser Angststörung bist heutzutage?
Ich glaube, so ganz frei davon ist man wahrscheinlich nie. Also ich würde eher sagen, ich habe meinen Umgang damit gefunden, also diese sogenannten Coping-Mechanismen, dass ich einfach weiß, wenn gewisse Angstsituationen entstehen, so kann ich gut damit umgehen. Und viele Dinge sind ja auch wirklich einfach eine Sache der Übung. Also je häufiger ich das dann gemacht habe, also es gab viele Situationen schon in der Vergangenheit, wo ich mich überwinden musste und mir das dann sehr hart erkämpft habe, dass das eben möglich ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal so über das öffentliche Reden sprechen, während irgendwie am Anfang für mich sowas wie ein Referat in der Schule noch so ein ganz, ganz krasser Stressfaktor war, bin ich dann einfach im Laufe so der beruflichen Laufbahn immer mehr ins kalte Wasser geschmissen worden und war dann eben in Situationen bis hin zu, ich hatte mal eine Konferenz mit 2000 Leuten, die vor mir saßen und ich musste ein Interview auf Englisch führen. Das ist dann natürlich zum Glück nicht so der Sprung vom Referat dorthin gewesen, sondern ich habe mir das dann langsam aufgebaut und ja, dementsprechend quasi versucht, immer besser zu lernen, damit umzugehen. Und es gibt heutzutage auch manchmal noch Situationen, die herausfordernd sind. Deswegen würde ich sagen, so hundertprozentig in großen Anführungsstrichen geheilt oder überwunden ist das nicht. Aber ja, ich kann sehr gut damit umgehen.
Mit was hast du heute noch Schwierigkeiten?
Ich glaube, es sind viel einfach so ein bisschen die neuen Situationen, was so eine ganz typische Sache ist mit Angststörungen, dass wenn man Sachen einfach schon häufiger erlebt hat und für sich selbst dann so gewisse Abläufe etabliert hat und gemerkt hat, gut, das sind Mechanismen, die funktionieren gut für mich, das sind irgendwie Hilfsmittel, die ich gut gebrauchen kann, dann wird das alles so ein bisschen entspannter und routinierter. Und wenn was eben zum ersten Mal passiert und ja eben dieser kalte Wasser-Moment zum ersten Mal kommt, dann ja, muss man dann erstmal so ein bisschen rudern und gucken, wie man ins Schwimmen kommt. Und ja, das passiert mir sehr, sehr selten nur noch. Aber ich glaube wirklich dann, wenn wirklich was ganz doll Neues passiert.
Jetzt ist ja eine Angststörung was sehr, sehr Persönliches, kann ich mir vorstellen. Du hast trotzdem eine sehr große Reichweite, erreichst viele Menschen und hast dich offenbar dazu entschieden, offen drüber zu sprechen. Warum das eigentlich?
Mir ist einfach immer schon wichtig gewesen, dieses Thema zu enttabuisieren, gerade weil ich mich noch dran zurückerinnere an diese Teenagerzeit und daran, wie unbekannt diese Themen waren und wie stigmatisiert das war und wie einsam ich mich auch damit gefühlt habe. Und ich glaube, dass das teilweise eben auch heutzutage bei vielen Leuten noch gegeben ist, gerade eben dann, wenn man vielleicht nicht das unterstützende Umfeld hat, das ich zum Glück damals hatte. Und da ist mir einfach immer schon wichtig gewesen, Leuten mit meinen Erfahrungen weiterzuhelfen, zu sagen, hey, so sah das bei mir aus, das hilft mir, so und so kannst du Unterstützung bekommen. Und deswegen, ja, weiß ich natürlich, dass es gerade am Anfang eine große Überwindung gewesen, weil man natürlich auch weiß, alle Leute im Umfeld, die kriegen das jetzt irgendwie mit, worüber du da sprichst auf Social Media. Und da wird dann natürlich getuschelt und das ist ja durchaus das ein oder andere Mal passiert, dass das dann Thema war, so, oh, warum muss sie da jetzt in der Öffentlichkeit drüber reden? Aber für mich überwiegt einfach komplett das, was ich in meinen privaten Nachrichten über die Jahre jetzt an Feedback zurückbekommen habe. Einfach ganz viel von Leuten, die mir genau das eben bestätigt und gespiegelt haben. So das, was ich damit erreichen möchte, dass das auch passiert, dass Menschen mir sagen, du hast mir Mut gemacht, mich auseinanderzusetzen mit dem Thema, mir einen Ansatz gegeben, mir selber Unterstützung zu suchen oder eine Therapie zu beginnen. Und für mich ist das einfach eine sehr, ja, erfüllende Tätigkeit, damit ja, Menschen auf ihrem Weg weiterzuhelfen.
Jetzt gehen wir doch mal raus aus Augsburg. Auch im TED-Talk habe ich gehört, als du dann umziehen durftest, als du studieren gegangen bist, das war für dich eine richtige Erleichterung, oder?
Ja, also aus der damaligen Perspektive war das auf jeden Fall so, gerade mit diesem ungewöhnlichen YouTube- und Journalismus-Hobby, damals ja noch, was ich hatte, sich da einfach so ein bisschen freier bewegen zu können und zu merken, okay, ich begegne jetzt neuen Menschen, die vielleicht mich nicht schon immer kennen, die nicht vielleicht auch gewisse Vorurteile einfach haben oder manche Sachen vielleicht auch einfach sehr konservativ sehen, sondern ich komme jetzt hier in ein neues Umfeld, Menschen, die ja da irgendwie auch Interesse dran haben. Ich habe dann auch in NRW, wo ich studiert habe, das ist zum damaligen Zeitpunkt so eine richtige, in Anführungszeichen, YouTube-Hochburg gewesen. Also ganz viele YouTuberInnen haben damals in Köln gewohnt und deswegen war das für mich auch so wichtig, dann dorthin zu gehen. Ich weiß noch, dass damals eine Lehrerin zu mir gesagt hat, so, ja, warum willst du denn ausgerechnet dahin? So, warum denn nicht in Berlin oder Hamburg oder sowas? Was willst du denn in Köln? Also nichts gegen Köln, aber das war aus ihrer Perspektive so gar nicht nachvollziehbar. Und das war für mich eben wirklich so eine Gemeinschaft, die ich da gefunden habe, einfach an Leuten, die dasselbe Hobby teilen und dann über die Jahre, als sich das eben weiterentwickelt hat von so ja, einer kleinen Szene, so einem kleinen Hobby, was Leute gemacht haben, eben jetzt hin zu einer wirklichen Branche und einem Berufsfeld, ist das einfach schön zu sehen, wenn man mit Leuten umgeben ist, die das mit einem teilen.
Und dann ging es richtig los, oder, mit deiner YouTube-Karriere?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann versucht, das so zu jonglieren neben der Uni und ich habe dann damals auch weiter journalistisch gearbeitet. Ich habe mit 19 beim WDR angefangen als Moderatorin und war damals einfach noch an so einem Punkt, also es war so 2015, zu einem Zeitpunkt als YouTube, das war vielleicht so ein nettes Taschengeld, was man sich so ein bisschen damit dazu verdienen konnte, aber das ist nicht vergleichbar gewesen mit dem, wie es heute ist. Also da war für mich eigentlich immer noch der Stand der Dinge, ich möchte später mal Journalismus machen und diese YouTube-Sache, das ist für mich vielleicht in einem gewissen Maß ein Sprungbrett dahin, weil das natürlich wie so ein kleines Online-Portfolio ist. Also quasi dann auch so, wenn man sich irgendwo bei einem Sender bewirbt, man damit eben Arbeitsproben zeigen kann und auch zeigen kann, guckt mal, so und so viele Aufrufe sind da drauf, Leute, interessiert das, was ich zu sagen habe? Und das war eben beim WDR zum Beispiel auch so, dass mir das dann dabei geholfen hat, dort den Job zu bekommen, weil mit 19 dort vor der Kamera zu sein, ist ja relativ jung unter normalen Umständen. Und weil die eben dann gesehen haben, okay, du hast quasi diese Videos, du hast diese Reichweite, die du mitbringst, war das dann damals möglich für mich und das war schon ein sehr schönes Gefühl.
Sind die auf dich zugekommen oder wie war das?
Genau, die sind damals auf mich zugekommen. Also ich habe mitbekommen, die haben damals, das war noch bevor es Funk gab, also das junge Angebot von ARD und ZDF, haben die begonnen mit einem YouTube-Kanal, mit dem sie gerne eine jüngere Zielgruppe auch erreichen wollten. Und ich habe damals ohne großen Hintergedanken ihnen unter die ersten Videos so einen konstruktiven Kommentar geschrieben und gesagt, hey, ich finde schon gut, was ihr macht, aber hier und hier hätte ich noch so ein paar Anmerkungen. Und das ist einfach so ein Punkt gewesen, wo sich, glaube ich, so Eigeninitiative ausgezahlt hat, weil die dann meinten, ach super, möchtest du nicht mal vorbeikommen, dann können wir mal miteinander sprechen. Und dann habe ich da zuerst so eine Testsendung gemacht und danach haben sie mich gefragt, so hey, möchtest du hier vielleicht regelmäßig arbeiten?
Du hast gerade schon ganz kurz über Geld gesprochen. Was verdient man eigentlich so als YouTuberin?
Das ist immer so eine Frage, die sich gar nicht so leicht beantworten lässt, weil wie in jeder Selbstständigkeit schwankt das einfach extrem. Also zu den früheren Zeiten, damals jetzt aus der Zeit, in der ich erzählt habe, war die Haupteinnahmequelle die YouTube-Werbung. Also die Werbung, die Werbeanzeigen quasi, die bei YouTube selbst eingespielt werden. Das heißt, da hatte man noch gar nicht die Möglichkeit, wirklich mit Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten, sondern es gibt da diesen TKP, nennt er sich, Tausender-Kontaktpreis, mit dem das berechnet wird. Das heißt, die Anzahl an Euros, die man ausgezahlt bekommt, die hängt mit der Anzahl an Aufrufen zusammen. Und über die Jahre hinweg ist die Anzahl an Euros, die man bekommt pro 1000 Aufrufe, wirklich ganz, ganz extrem hoch und runter gegangen. Da waren teilweise Phasen dabei, da waren das 50 Cent, mal waren das 3, 4 Euro. Ich kenne auch Kolleginnen oder Kollegen, das hängt auch stark ab von dem Bereich, in dem man arbeitet. Also macht man jetzt zum Beispiel eher Gaming-Content, Lifestyle-Inhalte oder geht vielleicht in irgendeine spezielle Nische, wo man sich inhaltlich aufhält. Also das kann ganz, ganz stark schwanken. Deswegen sieht auch bei mir wirklich jeder Monat ganz unterschiedlich aus. Und dasselbe ist eben auch der Fall bei den anderen Kooperationen, die ich mache. Es hängt immer davon ab, wie gerade die Aufrufzahlen aussehen. Und genau, es ist auf jeden Fall so, dass ich gut davon leben kann.
Man braucht ja auch in München, wenn man lebt, viel Geld.
Ja, deswegen sind wir auch gut außerhalb hier, weil die Preise in der Stadt nicht bezahlbar sind.
Jetzt ist es so, du bist YouTuberin, Instagrammerin, du bist Moderatorin, Journalistin, Buchautorin. Bei vielen Menschen kommt ja irgendwann im Leben so der Moment, wo sie sagen, okay, ich werde Banker, ich werde Journalistin. Den gab es bei dir dann wahrscheinlich so eindeutig noch nie, oder?
Ich glaube, das Einzige, was ich immer wusste, war irgendwas mit Medien. Der berühmt-berüchtigte Satz.
Kommst du auch manchmal ins Strudeln oder bist ins Strudeln gekommen, weil du einfach gesagt hast, boah, das noch, ich komme nicht hinterher?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich habe das jetzt inzwischen besser im Griff oder auch über die Jahre hinweg einfach gelernt. Aber gerade noch mit Anfang 20, da war ich auch ganz, ganz viel umgeben mit Leuten, die eben eine ähnliche Tätigkeit gemacht haben wie ich und die auch ganz viele Projekte gleichzeitig gemacht haben. Und ich glaube, das färbt dann schon so ein bisschen ab, dass wir einfach alle das Gefühl hatten, man muss bei 20 Sachen den Fuß in der Tür haben. Gerade eben, was so diese Selbstständigkeit auch mit sich bringt oder dass man auch immer vielleicht von der Elterngeneration hört, so hey, du arbeitest hier in den Medien, das ist ein super riskantes Berufsfeld und guck mal, dass du irgendwie dir möglichst viel Sicherheit schaffst. Und ja, das passiert dann eben dadurch, dass man versucht, an allen Orten gleichzeitig zu sein und möglichst viele Dinge gleichzeitig zu machen. Ich glaube, bei mir kommt auch noch so ein bisschen dazu, dass ich aus einer Arbeiterfamilie komme und so die erste Generation bin oder die erste bin, die studiert hat und die ja sich einfach in diesen unkonventionellen Berufswegen bewegt hat, dass da einfach auch so ein bisschen das Vergleichen gefehlt hat mit was ist ein gesundes Maß an Arbeit und was ist normal, was das angeht. Und deswegen ja, musste ich da erst über die Jahre hinweg das richtige Maß finden. Kommt natürlich auch dazu, dass man so als Content-Creatorin immer ganz viel gespiegelt bekommt. So, ja, ihr macht doch nichts den ganzen Tag und ihr sitzt nur auf der faulen Haut und dein Beruf besteht doch nur aus, ja, ich poste hier mal so ein kleines Foto und den Rest des Tages schlafe ich. Und ich habe immer ganz aktiv versucht, so dagegen anzuarbeiten und zu sagen, so, hey, so bin ich nicht. Und guck mal, ich habe irgendwie was auf dem Kasten. Ich habe ein abgeschlossenes Studium. Ich habe irgendwie einen gewissen Bildungsgrad, den ich mir erarbeitet habe. Und ja, dann in diesem ganzen Strudel einfach irgendwann zu merken, so hey, vielleicht muss man auch einfach niemandem was beweisen und vielleicht darf ich auch ein Wochenende haben und muss nicht 7 Tage die Woche durcharbeiten. Das, ja, hat ein paar Jahre gedauert.
Wie viel arbeitest du am Tag? Kann man das grob überschlagen?
Ich orientiere mich inzwischen an so einer normalen Arbeitswoche. Also das, was auch jemand machen würde, eine Person, die einfach angestellt ist. Das heißt, ich beginne hier, je nachdem, so zwischen 8 und 9 Uhr morgens und arbeite so bis 17, 18 Uhr. Und das inzwischen nur noch Montag bis Freitag. Das heißt, das Wochenende ist jetzt frei. Bin ich sehr stolz drauf.
Jetzt hast du schon gesagt, du moderierst da mal was und da mal was. Klang für mich sehr bescheiden, weil du hast sogar schon Angela Merkel mal interviewt. Wie kam es denn dazu?
Das war damals 2017 vor der Bundestagswahl. Das ist ja ein Interview gewesen, das organisiert wurde, einmal mit Angela Merkel und einmal mit Martin Schulz. Und da wurden einfach verschiedene YouTuberInnen angefragt, ja, ob wir das quasi gerne machen wollen, ob wir uns das zutrauen würden. Und ich habe da auch einfach eine Anfrage bekommen, so hey, wir könnten uns das vorstellen. Du bist doch irgendwie politisch interessiert, du hast doch so diesen journalistischen Background. Würdest du das gerne machen? Und das war natürlich, ja, auf jeden Fall das Allerkrasseste, was ich zu dem Zeitpunkt jemals gemacht habe. Also es waren unglaublich viele Leute, die das geguckt haben. Über 2 Millionen Aufrufe haben diese Interviews jeweils. Und das war so, ja, einfach so eine Erfahrung mit, okay, hier passiert das jetzt live und ich habe so einen Knopf im Ohr, wo jemand mit mir redet und alles ist so richtig krass durchgetaktet und dann kommen zuerst irgendwie noch die Sprengstoffhunde und es wird jetzt ganz genau geguckt, dass hier alles sicher ist und dann, ja, kommt hier einfach, ich weiß gar nicht, bei wem ich mehr aufgeregter war, dass Angela Merkel kommt oder dass Steffen Seibert dabei war, dass ich mir einfach dachte, oh, den kenne ich aus dem Fernsehen, mega cool. Ja, und dann kamen die da einfach rein und waren so reale Personen. Und dann ja, hatten wir da so ein riesiges Studio so mit Shiny Floor aufgebaut in so einer großen Studiohalle, wo früher, glaube ich, auch hier Zirkus Halligalli aufgezeichnet wurde. Also wirklich so richtiges Fernsehen. Und dann hat man da so ganz viele Kameras, die auf eingerichtet sind, ganz viel ja, aufgeregte Leute um einen rum. Und das war auf jeden Fall ein sehr krasses Erlebnis.
Wie ist Angela Merkel denn so? Also wie hast du sie erlebt?
Ich war die Erste, die dran war. Also wir waren zu viert mit den Interviews und ich hatte mehr Zeit mit ihr, als ursprünglich geplant war, weil sie davor nicht in die Maske gegangen ist. Also sie hatte das irgendwie schon selbst erledigt und eigentlich war da noch Zeit für eingeplant. Und dann war ich natürlich in dem Moment ohnehin schon nervös mit meinem Gedanken von wegen, oh, ja, ich habe hier meine ganzen Fragen im Kopf und meine Kärtchen in der Hand und gleich geht's los. Und dann hat man mir gesagt, ja, sie kommt jetzt zu dir und du musst jetzt hier irgendwie 10 Minuten totschlagen. Puh. Da war das Nervositätslevel ganz schön hoch. Ich habe mich ganz nett unterhalten mit ihr und habe dann wirklich, wie man dann in so einer Situation ein bisschen überfordert ist, ganz viel einfach gesmalltalkt und ihr Fragen über Gott und die Welt gestellt. Und das war ein sehr nettes Vorgespräch. Und dann sind wir so richtig so geswitcht in so einen professionellen Modus von okay, und jetzt ist hier die Politikerin und wir haben die typischen Fernsehantworten, die man bekommt und so die klassischen Phrasen als Antwort. Und ja, war auf jeden Fall spannend, so das beides irgendwie mitzubekommen.
Hat sie im Vorgespräch irgendwas verraten, was du noch nicht wusstest? Falls du das sagen darfst überhaupt.
Nee, ich glaube, so tief sind wir nicht gegangen. Also das war wirklich einfach so ein bisschen Smalltalk, dass sie mich gefragt hat, was ich so mache. Ich habe sie gefragt, ob sie gut hergekommen ist und so, ja, die typischen Sachen, die man dann so bespricht. Ja, ist gutes Wetter heute, ne? Mhm. Ja, ja.
Jetzt ist es ja ein sehr hochwertiger Inhalt. Wenn ich jetzt so heutzutage durch meinen Feed scroll, denke ich mir schon immer danach, boah, ey, 3 Stunden rumgefühlt und irgendwie hat mir Social Media sehr wenig gegeben. Wie nimmst du denn Social Media wahr, so außerhalb deiner eigenen Arbeit?
Ich glaube, Social Media ist einfach so ein bisschen auch das, was man draus macht. Also ich bin auch immer sehr damit hinterher, meinen Feed so zu kuratieren, dass mir selbst das auch gut tut. Also ich habe mich schon viel damit auseinandergesetzt, was das eben auch mit der eigenen mentalen Gesundheit macht, weil ja durchaus auch einfach Inhalte dabei sind, die zu sehr ungesunden Vergleichen führen. Und es gibt zum Glück die Möglichkeit, Kanäle stumm zu schalten, auch irgendwie so zu interagieren mit den Inhalten, wo man das Gefühl hat, so hey, das finde ich gut und das sind Inhalte, die mir gut tun. Und sich damit quasi, weil die Plattformen reagieren ja total auf das, was man ihnen auch reinfüttert, sich damit den Feed zu kuratieren, der für einen selbst das Richtige ist. Aber natürlich, wenn man das Ganze betrachtet, gibt es viele bedenkliche Entwicklungen, viele Sachen, die natürlich auch politisch hochproblematisch sind. Also es ist einfach nur ein Werkzeug, das wir an die Hand bekommen und was wir am Ende damit machen und was da am Ende bei rauskommt, das hängt eben stark davon ab, wie wir das nutzen.
Jetzt bist du natürlich Medienprofi, ich auch. Wir können das natürlich beurteilen, was wir sehen im Feed und dann vielleicht auch handeln und sagen, das will ich nicht sehen und lasse ich mir ausblenden. Jetzt sind aber natürlich auch sehr viele junge Menschen auf solchen Netzwerken. Hast du irgendeinen Tipp für die, wie die damit umgehen können? Weil die können es wahrscheinlich eher weniger einschätzen, was jetzt gut ist für sie, was schlecht ist für sie.
Ja, also das kommt jetzt natürlich so ein bisschen aufs Alter an. Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt ist es sehr wichtig auch, dass Eltern mit Teil des Ganzen sind. Deswegen, ich habe eine Zeit lang zum Beispiel auch so Medienkompetenz-Workshops an Schulen gegeben und eben dann immer so vormittags für die SchülerInnen und dann abends für die Eltern. Und da ging es eben auch ganz viel so um diese Thematik, wie kann ich mein Kind da richtig begleiten. Und ich glaube, ganz viel hat wirklich auch damit zu tun, dass man Kindern und Jugendlichen diese Medienkompetenz vermittelt. Weil, wie du jetzt auch schon sagst, man hat das jetzt ja nicht einfach organisch, sondern man muss das lernen, man muss irgendwie lernen einzuschätzen, wie ja, entstehen zum Beispiel auch irgendwelche reißerischen Headlines, wie prüfe ich meine Quellen richtig und wie ordne ich Sachen einfach richtig ein. Und ich finde das ganz wichtig, dass das einerseits so im familiären Umfeld eben besprochen wird, diese Themen, und möglichst auch, dass das in dem schulischen Kontext passiert. Also, dass da viel mehr darüber aufgeklärt wird, wo die Risiken liegen und wie man eben einfach ja, Informationen validieren kann und wie man für sich selbst irgendwo einen gesunden Umgang damit findet. Weil ich glaube, vieles lernt man dann halt auch selbst mit dem Alter erst oder als Teenager ist es vielleicht auch nicht so leicht, das zu filtern oder rauszufinden, so okay, es geht mir gerade irgendwie schlecht, ich weiß aber gar nicht warum. Und dann kann es vielleicht daran liegen, dass man den ganzen Tag gefotoshoppte Körper sieht oder dass man die ganze Zeit Lebensrealitäten vorgespielt bekommt, die natürlich auch extrem kuratiert sind von den Leuten, die das posten, weil man natürlich von denen keine 24 Stunden am Tag sieht, sondern das ist ja immer auch so eine Highlight-Zusammenstellung und vieles einfach, was inzwischen möglich ist, zu manipulieren. Also allein auch schon so das Äußere, das manipuliert werden kann, nicht nur durch Bildbearbeitung, sondern ich folge zum Beispiel auch einigen Accounts, die da viel drüber aufklären und dann auch Videos posten, wo sie zeigen, guck mal, inzwischen sogar in Videos, so sieht mein Körper wirklich aus und so kann ich in der App mit ein, zwei kurzen Klicks einfach komplett mein Äußeres verändern, weil ich glaube, manchen auch gar nicht bewusst ist, wie groß diese Effekte inzwischen sind und wie gut die Technik einfach ist, was das angeht. Ja, ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, einfach wirklich Bildung und sich kritisch damit auseinanderzusetzen.
Ich habe mal ganz weit runtergescrollt in einem YouTube-Videoverlauf. Das älteste Video, das ich gefunden habe, nicht schlimm, war zu dieser Morgenroutine. Es gibt ja viele YouTuber, die Morgenroutinen hochladen. Also die stehen dann um 5 Uhr auf spätestens, gehen wahrscheinlich eine Runde joggen und machen sich dann einen tollen Smoothie. Angeblich. Fand ich sehr witzig, wie du das so ein bisschen auf die Schippe genommen hast und gesagt hast, erstmal lang schlafen und total übermüdet aufstehen.
Ja, das sind so typische Formate, wie du das schon ansprichst, ne? Und halt auch gerade so Sachen, die man ja sehr viel sieht auf Social Media. Und ich glaube auch manchmal, die Menge des Ganzen macht auch nochmal, dass man das Gefühl hat, das wäre so die Lebensrealität des Großteils der Gesellschaft und das ist halt einfach Quatsch. Also das ist auch mit einer der Gründe, warum ich es so wichtig finde dann, also in dem Fall das Video, was du gerade meintest, ist jetzt eine Parodie gewesen, aber in vielen anderen Kontexten auch einfach wirklich zu zeigen, so hey, so sieht meine Realität jetzt aus und ja, das sind einfach Themen, die mich bedrücken oder beschäftigen. Das sind Herausforderungen, vor denen ich stehe und das ist ja auch wirklich einfach nur menschlich und ich glaube, das bringt einen auch näher mit der Zielgruppe oder näher mit den Leuten zusammen, weil ja, wir sind alles bloß Menschen.
Du hast ja selber eine sehr große Followerschaft und somit auch eine große Verantwortung gegenüber diesen Leuten. Auf was achtest du denn, wenn du Inhalte erstellst? Was darf bei dir vorkommen, was nicht? Welche Regeln legst du dir da selbst auf vielleicht?
Ich glaube, eine wichtige Regel für mich ist, dass ich mich nur zu Themen äußere, zu denen ich auch wirklich kompetent was zu sagen habe. Also ich versuche es natürlich, ne? Also dass, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich kann hier einen Mehrwert beitragen oder das ist ein Thema, zu dem ich einfach eine gewisse Sachkompetenz habe, dann äußere ich mich dazu und ich sage nicht Dinge einfach nur, damit sie gesagt sind. Also das ist auf jeden Fall, vieles läuft bei mir vorher durch einen Filter und ich überlege mir dann, wie bereite ich das jetzt auf oder wo sind vielleicht Erfahrungen, die ich gemacht habe, irgendwo von Interesse für die Leute, wo kann ich Leute irgendwie mit an der Hand nehmen. Ich glaube manchmal auch so im Bereich Politik und Gesellschaft, Psychologie und so weiter, das sind die Fächer, die ich studiert habe, wo ich weiß, okay, das sind einfach Dinge, mit denen kenne ich mich aus, dazu kann ich mich äußern und dann ja, sind das eben auch Inhalte, die mit reinkommen in die Umsetzung.
Und dann ist da jetzt noch dein neues Buch. Du hast dein drittes Buch schon geschrieben. Auch das ist ja ein Inhalt, ein sehr großer sogar. Wie kam es denn dazu, dass du zur Buchautorin wurdest?
Ja, das ist für mich immer schon so ein ganz großes Herzensthema gewesen. Also generell Bücher, so dieses Thema, einfach selber ganz, ganz viel zu lesen. Irgendwie so als Kind habe ich teilweise so viel gelesen, dass meine Eltern mir die Bücher wegnehmen mussten, weil ich so viel irgendwie so in fiktionalen Welten gelebt habe. Und damals war das so wirklich so dieser große Traum, den, glaube ich, ganz viele haben, von irgendwann möchte ich gerne mal ein Buch schreiben. Und bei den ersten beiden Büchern war der Motivator, also das sind Sachbücher, Ratgeber gewesen, dass ich gerne das, was ich in den Videos vermittle, in einer Printform einfach haben wollte, weil das doch auf einer gewissen Ebene so ein bisschen langlebiger, nachhaltiger ist. Und es ist natürlich so, mit Ratgeberliteratur oder mit Sachbüchern erreicht man nur eine gewisse Menge an Menschen. Also ich glaube, man muss schon so ein gewisser Typ Mensch sein, dass man sagt, hey, ich habe jetzt richtig Bock, eine Literatur in diese Richtung zu lesen. Und wenn man eben was Fiktionales schreibt, dann ja, erreicht man damit eine größere Menge an Menschen oder viel mehr Menschen haben einfach Interesse dran zu sagen, hey, ich lese irgendwie eine Geschichte und das holt mich jetzt mehr ab als ja, einfach so ein in Anführungszeichen Sachtext. Und deswegen habe ich mir überlegt, welche Themen mir besonders am Herzen liegen und wie ich die eben in eine Geschichte verpacken kann oder in ein fiktionales Buch. Und da ja, finden sehr viele dieser Themen statt, die mir sehr am Herzen liegen. Es geht um Nachhaltigkeit, es geht um eine Umweltschutzorganisation, es geht aber auch zum Beispiel um Themen wie toxische Beziehungen und den Umgang damit oder wie es möglich ist, ja, nach einer toxischen Beziehung weiterzumachen. Wie findet man dann den Weg in eine gesunde Beziehung? Es geht um Queerness, also ja, mentale Gesundheit bei Männern, finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Oder habe ich über die Jahre gemerkt, dass viel mehr junge Frauen irgendwie offen waren gegenüber den Themen und dass bei Männern halt so viel mehr noch tabuisiert ist. Deswegen gibt es da zum Beispiel auch einen männlichen Charakter, der mit seiner mentalen Gesundheit zu kämpfen hat und ja, anhand seiner Geschichte dann eben erzählt wird, wie findet er Hilfe oder wie ist das für ihn irgendwie so in diesem Moment von alles wird mir zu viel und ich weiß gar nicht, was ich tun soll und habe eben vielleicht auch mit diesen gesellschaftlichen Stereotypen zu kämpfen. Und genau, das sind mit die Themen, die Teil des Buchs sind.
Wie lange hast du denn gebraucht für das aktuelle Buch, für den Roman?
Also wirklich jetzt so von Beginn zu, also so von den ersten Gedanken dazu bis hin, dass das fertige Buch im Regal stand in den Buchhandlungen, waren das jetzt ungefähr 2 Jahre. Da muss man aber dazu sagen, das ist ja nicht mein Hauptberuf. Also wenn ich das jetzt hauptberuflich machen würde, also ich habe einige Kolleginnen, die zum Beispiel, ich glaube, 3 bis 4 Bücher pro Jahr rausbringen. Also die Verlagsbranche ist auch wirklich ein ganz schön hartes Pflaster, wenn man das wirklich hauptberuflich machen möchte. Also das ist ein enormer Anspruch und ein ganz, ganz krasser Workload, den die Leute haben. Und vor allem halt auch, weil das für die wenigsten was ist, wovon man leben kann. Und wenn man das dann irgendwie noch handhaben möchte neben einem Vollzeitjob, dann ja, das ist schon wirklich nicht so einfach. Und bei mir ist es eben auch so gewesen, dass ich größtenteils dann morgens vor der Arbeit geschrieben habe oder abends, wenn ich mit dem eigentlichen Tagesgeschäft quasi durch war. Und dadurch hat sich das natürlich so ein bisschen gezogen.
Hast du denn Zeit noch privat zu lesen, also andere Bücher?
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich jetzt in den letzten Jahren auch wieder so ein bisschen, ja, wiederentdeckt für mich. Ich glaube, ich hatte ganz lange so die Ansicht, gerade so in diesen sehr produktiven Anfang 20er Jahren, wo ich das Gefühl hatte, so, oh Gott, ich muss jetzt 1000 Sachen gleichzeitig machen, habe ich dementsprechend auch ganz viel so Ratgeberliteratur gelesen und ganz viel, ja, was sich eben so um Produktivität gedreht hat und jedes Buch hat irgendeinen krassen inhaltlichen Mehrwert gebraucht. Und jetzt inzwischen hat Lesen für mich auch wirklich ganz viel einfach eine Unterhaltungskomponente, eine Komponente, die damit zu tun hat, nach einem stressigen Tag so ein bisschen abschalten zu können. Und deswegen mache ich das ganz viel. Ich höre auch sehr, sehr gerne Hörbücher, Sachen, die man so ein bisschen nebenbei machen kann. Also ja, das ist ein schönes Hobby, das ich wiederentdeckt habe.
Hast du noch einen Hör- oder einen Lesetipp für uns?
Ich schiele hier gerade rüber zu meinem Bücherregal. Also ein Buch, was ich gerade gelesen habe, was ich sehr gut fand, war Babel von R.F. Kuang. Das ist ein ganz schön dicker Schinken. Also da braucht man so ein bisschen Zeit für. Aber das ist ein Buch, das mich sehr beschäftigt hat. Da geht es unter anderem, also es geht um einen jungen chinesischen Mann, der ja zusammen mit einem mysteriösen Professor nach Oxford kommt. Also ist in China geboren, wird dann ausgebildet in England und gerät dann quasi so in die Strukturen zwischen, also es spielt 1800 irgendwas in einer fiktionalen Welt, ja, zwischen das Empire und zwischen seine eigentliche Heimat. Es geht irgendwie um Rassismus, es geht um Politik und um Sprache und das ist ein ganz, ganz wundervolles, tiefgreifendes Buch, das kann ich sehr empfehlen.
Lisa, wir gehen zurück nach Augsburg und zuerst habe ich aber noch ein paar Kurzfragen für dich und würde dich bitten, dich für jeweils einen Begriff zu entscheiden. Kaffee oder Tee?
Tee. Ich krieg Bauchweh von Kaffee leider.
Kuhsee oder Müllberg?
Oh, der Kuhsee. Den finde ich schon sehr schön im Sommer. Und auch im Winter kann man sehr schön spazieren gehen.
Da finde ich fast noch schöner, weil viel weniger los ist, ja.
Ja, das stimmt.
Teamplayerin oder Einzelkämpferin?
Irgendwie so ein bisschen beides, aber ich glaube einfach durch den Beruf, den ich mache, der viel daraus besteht, dass ich Dinge alleine mache, ist es vielleicht eher die Einzelkämpferin.
Jetzt wird sportlich, FCA oder AIV?
FCA, ich habe früher meine hier meine Olympischen Spiele, wollte ich gerade schon sagen. Meine, wie hieß es in der Schule?
Bundesjugendspiele?
Meine Bundesjugendspiele, genau. Die hatte ich damals noch im alten Stadion vom FCA. Deswegen habe ich da eine ganz enge Bindung zu und war auch damals schon immer im Stadion, als es da noch die Stehränge für, keine Ahnung, 7, 8, 9 Euro gab. Da hänge ich sehr dran.
Damals. Rosenau-Stadion. Rosenau-Stadion, genau. Stadtmarkt oder City-Galerie?
Der Stadtmarkt, den mag ich sehr gerne, ja.
Frühaufsteherin oder Nachteule?
Ich bin eine ziemliche Frühaufsteherin, irgendwann angewöhnt und inzwischen fühlt sich das richtig an.
Staatstheater oder Kino?
Auch so ein bisschen beides, aber ich glaube, ich würde eher das Kino nehmen.
Und die letzte Frage, geplant oder spontan?
Geplant. Ich bin eine richtig tolle Orga-Person, immer mit Kalender und To-Do-Listen.
Lisa, du warst jetzt lang in Berlin, davor in NRW. Jetzt bist du zurück in Bayern, nicht in Augsburg, sondern in München. Kannst du vielleicht so ein bisschen in München oder bei München einen Einblick geben, wie da so deine Wohnsituation ist? Du hast ja, glaube ich, noch zwei besondere Katzen, wenn ich mich nicht täusche, und einen Partner auch noch. Ja. Wie wohnt ihr denn da?
Ja, wir wohnen so ein bisschen außerhalb von München und ich wohne mit, ja genau, zwei besonderen Katzen, wie du gerade schon gesagt hast, zusammen. Also es sind zwei Kater aus dem Tierheim, einer mit drei Beinen, ein anderer, der chronisch krank ist, die ich beide ganz, ganz doll liebe. Und genau, das ist hier so unsere Situation, ein bisschen weniger innenstädtisch. Wir haben in Berlin relativ zentral gewohnt, das heißt, es war immer wirklich laut, viel los, irgendwie schön auf der einen Seite, weil man viel Restaurants und kulturelles Angebot so direkt vor der Tür hatte. Aber ich genieße das jetzt auch sehr, dass einfach die Natur viel mehr in der Nähe ist, dass ich nicht mehr irgendwie eine Stunde lang in den Öffis sitzen muss, bis ich das erste Mal so ein bisschen grün sehe, sondern hier ist jetzt einfach viel Wald und Feld und Wiese in der Nähe und das finde ich sehr, sehr schön.
Ich habe ein Video von dir gesehen, da hast du gesagt, dass es dir gar nicht leicht fiel, die Entscheidung zu treffen, zurück nach Bayern zu gehen, eben wegen den Erfahrungen auch, die du früher gemacht hast. Fühlst du dich denn jetzt angekommen oder wie fühlt es sich an, zurück zu sein?
Ja, ich fühle mich tatsächlich sehr wohl hier inzwischen. Also wir haben die Entscheidung damals getroffen, weil mein Partner hier einen Job gefunden hat und deswegen, genau, ging es dann hierhin zurück. Und anfangs war das für mich schwierig, glaube ich, vor allem auch deswegen, weil ich halt gerade so das Gefühl hatte, nach 5 Jahren in Berlin, ich bin so richtig jetzt angekommen, ich habe meine Leute da gefunden, ich ja, habe irgendwie meine Lieblingsrestaurants, meine Lieblingstheater und Kinos und Läden und so weiter. Das ist jetzt mein Zuhause hier. Und ich glaube, es ist immer schwierig, wenn man da rausgerissen wird und irgendwie nochmal so einen Neustart hat. Also das hatte ich zum Beispiel auch damals, als es von NRW nach Berlin ging. Aber deswegen war es zumindest schon mal nichts Neues jetzt, dieser große Umzug nochmal über eine größere Strecke. Und ich merke jetzt inzwischen, auch wenn ich jetzt gebürtig zwar nicht aus München selbst bin, dass es schon irgendwie was mit einem macht, wenn man wieder zurück in der Heimat ist. Und wenn einfach Dinge doch sehr vertraut sind. Das ist jetzt ein ganz großes Klischee, aber halt wirklich die vielen, vielen schönen Naherholungsoptionen hier außenrum, das weiß ich jetzt sehr zu schätzen, wo ich wieder da bin und einfach so die Berge in der Nähe zu haben und all das, das gibt einem schon wirklich so ein sehr großes Plus an Lebensqualität.
Du hast ja am Anfang von Erinnerungen über Schreiben gesprochen. Ist dir das jetzt dann schon gelungen, dass so manches vielleicht jetzt überschrieben ist von damals?
Ja, auf jeden Fall. Also sowohl hier generell in Bayern als auch ja, vor allem auch, was so Augsburg betrifft, an Orte, mit denen ich vielleicht negative Dinge verbinde, das jetzt nochmal zu sehen. Halt gerade auch dann, wenn man irgendwie weiß, okay, die Leute, die vielleicht damals nicht so gut mit mir umgegangen sind, die sind jetzt nicht mehr da. Also gerade, glaube ich, können bestimmt einige nachvollziehen, die vielleicht auch in der Schule irgendwie Erfahrungen gemacht haben mit Mobbing oder die auch vielleicht ein ungewöhnliches Hobby haben, ungewöhnliche Interessen oder Dinge, die ja gerade als Teenager einfach dafür sorgen, dass Leute einen schräg angucken, dass ja, man das vielleicht dann manchmal wirklich auch mit Orten verbindet. Und jetzt als Erwachsene, wo ich weiß, ich kann das wieder so ein bisschen neutraler wahrnehmen, hat das auf jeden Fall gut funktioniert, das gut zu überschreiben.
Wenn du dann in Augsburg mal unterwegs bist und nicht daheim in München in Anführungszeichen, was machst du hier gern in Augsburg? Gibt es Plätze, die du schätzt oder Orte, wo du gern hingehst, Veranstaltungen, die du magst?
Ich gehe sehr gerne einfach wirklich so spazieren in der Altstadt, weil ich finde, dass das einfach eine sehr schöne Atmosphäre ist dort. Ich bin immer gerne in den veganen Restaurants, die es gibt in Augsburg, die einfach so ein bisschen auszuprobieren. Das finde ich sehr schön, was sich da auch so in den letzten Jahren entwickelt hat. Dann bin ich tatsächlich auch gerne am Kuhsee unterwegs, da ein bisschen in der Natur, Siebentischwald und so weiter. Und wenn das Wetter richtig gut ist, dann auch sehr, sehr gerne bei der Freilichtbühne.
Gibt es sowas, was du nicht magst an Augsburg? Viele sagen die Baustellen.
Oh, ich war vor ein paar Tagen jetzt zum ersten Mal im neuen Bahnhof. Also das ist wirklich lange was gewesen, wo ich mir dachte, oh mein Gott, da hängt Augsburg wirklich sehr hinterher. Also das gerade auch wirklich, was so Barrierefreiheit angeht und solche Themen, fand ich manchmal nicht so leicht. Also zum Glück jetzt ein Thema, was mich selbst nicht so sehr betrifft. Aber da hätte ich mir schon häufiger mal gewünscht, dass es die ein oder andere Rolltreppe oder einen Aufzug gibt, wenn man jetzt mit schwerem Gepäck unterwegs ist und dieses Gepäckband wieder mal nicht funktioniert. Da finde ich das schon sehr schön, dass sich da inzwischen was getan hat. Und ja, glaube, dass das auch für viel Lebensqualität hier sorgt in Augsburg und bestimmt auch schön ist für viele andere Menschen, die verreisen.
Lisa, wir kommen zum Ende. Wenn du dir ein Wunschprojekt raussuchen könntest oder einen Wunschinterviewpartner, wer wäre das denn? Hast du irgendeinen Traum von Sachen, die du gern umsetzen würdest?
Ich glaube tatsächlich, mein Wunschprojekt habe ich in den letzten Jahren schon gemacht. Also ich habe jetzt insgesamt 6 Jahre lang moderiert für Funk, also für das junge Angebot von ARD und ZDF. Und habe da eine Sendung moderieren dürfen, wo es ganz viel um Herzensthemen ging von mir. Also es war ein Interviewformat, wo ich ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen kennenlernen durfte, die ganz unterschiedliche, vielleicht auch, ja, passt vielleicht ganz gut zu dem Job, den du hier auch machst, ganz viele unterschiedliche spannende Berufsgruppen, Leute mit interessanten Geschichten, die sie zu erzählen hatten. Und eben auch, es ging unter anderem viel um mentale Gesundheit, teils auch um Aufklärung. Und das sind Dinge, die ich sehr, sehr wichtig finde, die ich da sehr gut aufbereitet fand. Und ja, das war eine sehr schöne Zeit, das zu moderieren.
Und wenn du dir eine Person noch aussuchen könntest, die du gern einfach so im Interview mal treffen würdest, gibt es da jemand?
Ja, ich glaube, das wäre vielleicht Sebastian Vettel, weil ich ein ganz großer Formel-1-Fan bin, seit ich denken kann. Das ist ein riesiges Thema für mich und ich finde bei ihm ganz, ganz spannend, so diese Thematik von, also Motorsport natürlich auch alles sehr kritisch zu betrachten und seine Entwicklung hin so in Richtung Umweltschutz und die Themen, die ihn jetzt so beschäftigen. Das fände ich wirklich sehr spannend, mal mit ihm da ausführlich drüber zu sprechen, wie dieser Wandel auch stattgefunden hat für ihn und wie es so ist, damit umzugehen, mit dieser kognitiven Dissonanz zwischen diesen beiden Welten. Ja. Fände ich interessant. Wer weiß.
Viele sagen da ja dann Papst oder Obama oder so. Aber Sebastian Vettel, auch wirklich spannender Typ. Lisa, wir sind am Ende. Wir haben kennengelernt eine Veganerin, eine Kuhsee-Spaziergängerin, eine Journalistin, eine Aufklärerin für mentale Gesundheit und ganz überraschenderweise am Ende noch einen Formel-1-Fan. Schön, dass du da warst.
Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gern mit euren Freunden oder abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.